Deutschlandfunk, Europa heute.
Sabotageakte wie an den Nord Stream Pipelines, Hackerangriffe auf Krankenhäuser, Stadtverwaltungen oder andere Institutionen, die für die Aufrechterhaltung unseres alltäglichen Lebens notwendig sind, haben zuletzt immer wieder die Verletzlichkeit der kritischen Infrastruktur vor Augen geführt. Auf europäischer Ebene macht man sich deshalb schon seit längerem Gedanken darüber, wie die kritische Infrastruktur besser geschützt werden kann. Diese Pläne soll die EU-Kommission heute Nachmittag im EU-Parlament vor den Abgeordneten erläutern. Wo die EU bislang in Sachen Schutz der kritischen Infrastruktur steht und wie dieser künftig verbessert werden muss, das kann ich jetzt genauer mit Raphael Bossong besprechen. Er befasst sich bei der Stiftung Wissenschaft und Politik unter anderem mit hybriden Bedrohungen. Guten Morgen, Herr Bossong.
Guten Morgen.
Fangen wir zunächst an mit dem Blick zurück. In der EU gibt es bereits seit Jahren eine entsprechende Richtlinie für diesen Schutz der kritischen Infrastruktur. Können Sie kurz erklären, was sah die vor?
Ja, also das war so mal der erste Einstieg, der in den 2000ern entstanden ist, auch unter dem Eindruck des Terrorismus. Und die hat eben nur für den Bereich Energie und Verkehr die Grundlagen geschaffen, dass die Mitgliedstaaten kritische Infrastrukturen identifizieren sollen, nicht nur national, sondern auch welche, die eben europäische Auswirkungen haben können. Und das soll dann eben an die europäische Ebene berichtet werden und entsprechend dann bessere Vorsichtsmaßnahmen eingeplant werden. Aber bisher ist dieser Prozess eben nur auf diese zwei Sektoren begrenzt und zweitens auch noch sehr allgemein gefasst, also die Verpflichtungen der Nationalstaaten und auch der jeweiligen Betreiber, meistens private Firmen dieser Infrastrukturen, sind auch nicht sehr genau gefasst.
Also Sie sagen, noch sehr allgemein gehalten, nur bestimmte Sektoren. Man hat also die Notwendigkeit gesehen, dass man so eine Richtlinie überarbeiten muss, gerade jetzt auch mit Blick auf die aktuelle Bedrohungslage. Das ist passiert. Inwiefern ist man da jetzt besser aufgestellt?
Ja, also die Diskussion für die Überarbeitung, die ist deutlich länger im Gange als schon der Ukraine-Krieg. Und man ist jetzt so in den letzten Zuckungen oder Metern, die wirklich zu verabschieden. Was mit dieser neuen Richtlinie erreicht werden soll, ist einerseits, dass man eben jetzt 10 Sektoren und nicht nur 2 Sektoren abdecken wird. Zweitens eben genauere, einheitlichere Verfahren für die Festlegung dieser kritischen Infrastrukturen, mehr Auflagen für die Betreiber, mehr regelmäßige Updates etc. etc. Und das zweite Standbein ist, das war auch noch ein Kritikpunkt vom alten Rahmen, dass man gleichzeitig eine Erneuerung des Rechtsrahmens für Informationsinfrastruktursicherheit auf den Weg bringt. Da gab es dann 2015 einen ersten und der soll jetzt auch überarbeitet werden. Und da ja Infrastrukturen heutzutage nicht nur physisch, sondern auch digital immer enger ineinander greifen, will man eben versuchen, mit diesen beiden neuen Rechtsakten quasi so einen Satz nach vorne zu schaffen und dann ein besseres Risikobild zu haben und einfach eine bessere Verpflichtung der Mitgliedstaaten an einem Strang zu ziehen.
Lassen Sie uns auf die Verpflichtung der Mitgliedstaaten noch mal genauer schauen, vielleicht auch ein Beispiel von Deutschland. Das ist ja eben auch die Schwierigkeit, das ist der Bereich, die Kompetenz der Mitgliedstaaten, die also sozusagen für den Schutz, für die Sicherheit zuständig sind. Wie schaut das dann genau in der Praxis aus, zum Beispiel in Deutschland? Wo könnten da auch Probleme entstehen?
Ja, es ist ein Feld, wo man sehr schnell ins Dickicht kommt. Also einerseits, weil es eben um sehr viele unterschiedliche Ebenen geht, fängt ja an von der kommunalen Ebene, manchmal bei vielen Versorgern, Wasserversorgung, Stromversorgung. Und andererseits geht es um viele Sektoren, also Strom, Wasser, Energie, Gas, Informationsinfrastrukturen und so weiter. Also man hat es mit sehr vielen Playern zu tun und mit sehr vielen unterschiedlichen Rechtsakten und Behörden. Und die wirklich einheitlich, sagen wir mal, auf dasselbe Ziel einzuschwören und dann auch so Risiken zu erkennen, die von einem ins andere springen können. Also wenn der Strom ausfällt, dann passiert das mit der Wasserversorgung und so weiter. Das ist die große Kunst. Und in Deutschland, ja, wir haben den Föderalismus, also da sind dann verschiedene Ebenen zuständig, verschiedene Ministerien. Wir haben das Bundesamt für Informationstechnik, Sicherheit, Informationstechnik, das BSI. Das hat schon so Verordnungen rausgegeben zur eben Erkennung von kritischen Infrastrukturen. Wir haben das Bundesamt für den Katastrophenschutz, auch noch ein Reformprojekt, wo auch einige Fäden zusammenlaufen. Aber wir haben noch nicht wirklich so eine klare Richtlinienkompetenz, wo man sagt, so hier liegt der Ball und hier ist jetzt tatsächlich die einheitliche deutsche Strategie für den Schutz von kritischen Infrastrukturen. Das ist, glaube ich, das, wo auch nicht nur in Deutschland, auch in anderen Staaten noch viel zu tun ist.
Aber das heißt, da ist schon auch von Seiten der EU-Kommission, so wie Sie das jetzt analysieren, der Wunsch oder die Notwendigkeit, die gesehen wird, dass da von den Mitgliedstaaten nochmal nachgebessert wird beim Schutz.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist ein Feld, wo es um sehr viele Spieler geht. Es geht auch um die Einbeziehung der privaten Akteure oder dann beziehungsweise, dass die Staaten darauf schauen, dass die privaten Akteure ihre rechtlichen Vorgaben auch tatsächlich in der Praxis umsetzen. Denn ne, wenn man ein einzelnes Unternehmen ist, dann will man natürlich oft gern an der Sicherheit sparen und hofft, dass es einem jemand abnimmt. Aber das kann natürlich auf Dauer nicht so weitergehen. Also ja, es geht um beides, private Akteure und um staatliche Anstrengungen. Und wie gesagt, einfach dieser grundsätzlich neue Blick darauf, wir haben diese Gefahren schon lange identifiziert, aber jetzt sehen wir eben, wir sind deutlich verwundbarer, auch jetzt mit dem Blick nach Russland und eben die verwundbarer mit der Informationstechnik, die immer weiter in alle Bereiche reingeht, dass wir das nicht einfach so weiter vor sich herlaufen lassen können, wie das in den letzten Jahren gewesen ist.
Lassen Sie uns noch ein bisschen konkreter auf Bereiche schauen, in denen man verwundbar ist, die vielleicht auch ein bisschen, naja, noch nicht so sehr im Fokus stehen. Also wir sprechen ja eben viel zum Beispiel über die kritische Infrastruktur im Bereich der Energie. Aber es gibt auch zum Beispiel Mitgliedsländer wie Irland, die die Sorge geäußert haben, dass bestimmte Bereiche übersehen werden. Zum Beispiel Unterwasserkabel. Die sind ja ganz entscheidend dafür, dass wir überhaupt die Internetversorgung aufrechterhalten. Wo sehen Sie Bereiche, wo man sagen könnte, das haben wir bisher vielleicht vernachlässigt?
Ja, also diese Debatte zu Unterwasserkabeln, der wird auch schon seit einiger Zeit geführt, mindestens seit 3-4 Jahren. Man hat seit der auch schon mehr russische Aktivitäten im Unterwasserbereich festgestellt in der NATO. Aber ja, es ist halt immer die Frage, was kommt an die politische Öffentlichkeit, was erzeugt eine Dynamik, dass man da was jetzt verändern will und nicht nur unter Experten darüber diskutiert. Und da ist eben jetzt klar, Unterwasserinfrastrukturen, also von der Gaspipeline und jetzt die Kabel, die das ganze Internet und die gesamte Weltwirtschaft in dem Sinne am Laufen halten, die sind eben auch schlecht wirklich geschützt. Das meiste liegt ja in internationalen Gewässern, wo nicht klar ist, wer zuständig ist. Und allein die Dimension, die Größe dieser Kabel macht es eigentlich unmöglich, dafür flächendeckenden Schutz zu sorgen. Aber ich würde auch sagen, ich meine, man hat immer diese Gefahr, man rennt der letzten Krise hinterher. Also unter Wasser ist ein großes Thema, aber es gibt auch andere mögliche neue Angriffsflächen, die wir noch nicht gesehen haben, aber trotzdem gefährlich sind. Also zum Beispiel allgemeine Flugkontrollsysteme, Satellitenunterstützung und dergleichen mehr. Also, da gibt es große Infrastrukturen, auf denen unsere globalisierte Wirtschaft aufsetzt und die oft sehr technisch sind und den meisten nicht bewusst sind im Alltag. Und da muss man eben jetzt nochmal so einen Rundumblick auch machen und nicht jetzt nur allein auf die Unterwasserdimension schauen. Aber ja, die ist aktuell eben das Dringendste.
Kurz dazu die Nachfrage. Gehört da für Sie auch 5G dazu? Das Handelsblatt hat heute Morgen berichtet, unter Berufung auf ein Dokument der EU-Kommission, dass die sich eben große Sorge mache um die Sicherheit der Mobilinfrastruktur und vor allem sogenannte Hochrisikolieferanten. Da liegt dann zum Beispiel der chinesische Konzern Huawei auf der Hand. Das ist auch ein Bereich, der noch ein Problem werden könnte?
Also diese Diskussion ist auch schon ein paar Jahre alt. Die EU hat sich eine sogenannte Toolbox oder Instrumentenkasten gegeben, ein freiwilliges Instrumentarium, den Mitgliedstaaten dazu zu bringen, das so ein Risiko zu bewerten, zu sagen, okay, diese chinesische Technik können wir in diesen und diesen Bereichen benutzen, aber vielleicht nicht in den ganz sensiblen Bereichen der nationalen Sicherheit. Aber letztlich liegt es bei den Mitgliedstaaten, diese Entscheidung zu treffen. Und jetzt ist es eben so, vielleicht weniger mit Blick auf Sabotage, aber eben auch auf Spionage und andere Formen der Unterwanderung, dass man eben sagt, dieses rein Freiwillige und jeder schaut, wie es halt gerade passt und vielleicht dann doch am Ende das billigste Angebot nimmt, das reicht eben nicht mehr und wir müssen jetzt einfach die Sicherheit priorisieren. Ob man das rechtlich stärken kann, das wird man noch sehen, aber ich glaube, das ist der klare Aufruf der Kommission, ja.
Sagt Raphael Bosson von der Stiftung Wissenschaft und Politik zum Schutz der kritischen Infrastruktur in der EU. Vielen Dank für das Gespräch.